such nicht die Stecknadel, sondern kauf gleich den ganzen Heuhaufen. Also ganz klar, Stockpicking ist eine feine Sache, kann man auch versuchen, aber als Basis, da sollte man sich den kompletten Aktienmarkt ins Portfolio holen.
Börsenturm Nummer 303 mit einem großartigen Gast, Christian W. Röhl. Unser Thema ist was für viele Menschen, denke ich, weil nicht alle wollen sich so intensiv mit Börse und Geldanlage beschäftigen, wie ich das tue, wie Christian das macht, sondern eigentlich möglichst unaufwendig trotzdem stetig Vermögen aufbauen. Es geht heute um die drei ETFs fürs Leben. Es gibt eine Folge von Christian zusammen mit Tobias Kramer, Echtgeld TV, ein paar Jahre alt, die ich immer empfehle. Und jetzt haben Christian und ich im Gespräch einfach festgestellt, das kann durchaus ein Update vertragen. 2026, welche drei ETFs sind denn das? Und darum geht es jetzt in den nächsten 30 Minuten mit dem großartigen Christian. Schön, dass du da bist.
Edda, hallo an die Zuschauerinnen und Teilnehmerinnen. Ich bin ja sehr froh, mal wieder hier sein zu dürfen. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung, die ihr hier macht. Aus der Not geboren. Damals während Corona und inzwischen ja eine Institution geworden. Also Glückwunsch dazu.
Dank dir für das Feedback. Jagst du immer noch Dividenden?
Ja, na, ich habe sie ja nie gejagt. Ich habe sie am liebsten kassiert und das tue ich und das funktioniert ja auch ganz großartig. Gerade momentan macht das ja richtig Spaß. Das ist ja jetzt immer so nicht der monetäre Nieselregen, den man das Jahr über hat als internationaler Dividendeninvestor, sondern momentan gibt es ja den Sturzregen von den europäischen und vor allem den deutschen Unternehmen. Ja, also eine Allianz, die dann jetzt gerade aufs Konto kommt. Schöne Erhöhung, Münchner Rückhalt. Also ja, auf jeden Fall.
Du machst das aber nur noch nebenberuflich, oder? Du hast ja noch einen anderen Job inzwischen?
Naja, was ist Nebenjob, was ist Hauptjob? Also mein großes Glück ist, dass ich das, was ich sehr gerne mache, beruflich machen darf, dass ich einen Großteil der Zeit damit verbringen darf. Insofern trenne ich es nicht. Aber ja, ich bin 2024 zu Scalable gegangen, meinem langjährigen Partner ja auch bei Echtgeld TV. Bin jetzt hier als Chief Economist und mache das, was ich vorher auch gemacht habe. Ja, mich mit den Wechselwirkungen zwischen Politik, Wirtschaft, Technologie und Börse auseinanderzusetzen, Chancen, Risiken einordnen, Anlagestrategien versuchen zu verstehen, versuchen zu vermitteln. Und es macht mir halt riesen Spaß, das nicht mehr als Einzelkämpfer zu machen. Dieses Finfluencer-Game, das hatte ich weitgehend durchgespielt, sondern dass ich das hier wirklich in einem Team machen kann, wo ganz viele Leute sind, die viele, viele Dinge viel besser können als ich. Und das ist natürlich auch spannend. Bin jetzt 50 geworden, mit Menschen zu arbeiten, die halb so alt sind wie ich. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass ich bei so Themen wie künstliche Intelligenz, Gemini, Claude, was man damit alles machen kann, nicht so abgehängt bin, wie ich es vielleicht als Einzelkämpfer wäre.
Und mit echt guten Ergebnissen, wie ich finde. Kommen wir zum Thema, die deine drei ETFs. Du hast was mitgebracht?
Ja, also zunächst drei ETFs fürs Leben. Das ist ein sehr hochtrabender Titel. Da muss ich gleich mal einen Schritt zurück machen und ein bisschen den Disclaimer spielen lassen. Das kennen ja auch alle noch von früher, von Echtgeld TV. Also erstens, alles, was ich hier sage, ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Das sind einfach ein paar Impulse. Und zweitens, genauso wichtig fürs Leben, das impliziert jetzt so ein bisschen, dass es so allgemeingültig wäre. Das ist es natürlich nicht, weil was für jeden von uns die jeweiligen ETFs fürs Leben sind, hängt natürlich davon ab, was will man denn tatsächlich mit seinem Vermögen? Wo sind die persönlichen Wünsche und Ziele? Wo sind aber auch die Voraussetzungen, die Prämissen, von denen man dabei ausgeht? Insofern ist es einfach der Versuch, mal für ein möglichst breites Hintergrundbild, was ich im Gespräch mit vielen Anlegerinnen und Anlegern mitbekomme, so eine Auswahl zu machen aus drei. Und ob es jetzt genau drei sein müssen oder ob nicht auch einer reicht, zwei, oder ob nicht manchmal sechs okay sind. Das kann auch sein. Wir haben uns auf drei kapriziert. Erstens wegen der Zeit und zweitens, weil drei einfach meine Lieblingszahl ist, denn es ist dann irgendwie vollständig.
Es gibt ja auch so eine kleine Regel. Drei Sachen kann man sich morgens vornehmen. Drei Sachen kann man sich fürs nächste Jahr vornehmen. Drei Punkte kann man als wichtig sehen und sonst wird es zu viel.
Ja, fangen wir gleich mit dem ersten an und da komme ich zu einer alten Weisheit, die mich sehr geprägt hat von Jack Bogle, dem Gründer von Vanguard, dem Indexfonds-Pionier. Ich habe das bei meinem Vortrag auf der Invest in Stuttgart dieses Jahr mal sehr ausführlich hergeleitet, anlässlich der neuen Studien von Professor Bessenbinder von der Arizona State University. Such nicht die Stecknadel, sondern kauf gleich den ganzen Heuhaufen. Also ganz klar, Stockpicking ist eine feine Sache, kann man auch versuchen, aber als Basis, da sollte man sich den kompletten Aktienmarkt ins Portfolio holen. Nicht mit dem Risiko, irgendeine Aktie, die vielleicht dann gerade gut läuft, die man aber nicht mag, beispielsweise wie eine Nvidia, wie eine TSMC, wie eine Samsung, eben nicht im Portfolio zu haben, dadurch eine Performance-Lücke zu haben, sondern sich nicht zu fragen, was läuft gut, was läuft schlecht, sondern alles auf einen Schlag. Und da sind wir natürlich bei dem, was viele sowieso schon im Depot haben, sprich das prognosefreie Weltportfolio. Also wir reden über die Indizes, über die ETFs auf sowas wie den MSCI All Country World, den MSCI All Country World IMI, Investable Market Index, wo also noch die Small Caps dabei sind, den FTSE All World oder auch den Selective GBS Global Markets Index. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Indizes, die einfach eines machen, die ganze Welt der börsennotierten Aktien in Industrie und in Schwellenländern abzubilden und das Ganze nicht irgendwie willkürlich gewichtet, sondern gewichtet nach Börsenwerten. Will heißen, wer groß ist, hat ein entsprechend großes Gewicht, wer klein ist, hat ein entsprechend geringeres Gewicht und natürlich die Veränderungen der Börsenkapitalisierungen, die bestimmen dann eben auch den Verlauf der Gewichtungen innerhalb dieses Index. Das folgt ein bisschen der Devise eines anderen großen Börsianers, nämlich Peter Lynch, der mal gesagt hat, man solle nicht den Rosen die Köpfe abschneiden und damit das Unkraut düngen. Das heißt umgekehrt, gut laufende Positionen weiterlaufen lassen, Positionen, die schlecht laufen, irgendwann rauskicken. Und genau das machen Indizes ja auch. In der Regel gibt es bei den Weltindizes erstmal nach oben keinen Cap für einzelne Aktien. Man ist also an dem Wachstum von Highflyern wie Nvidia auch wirklich ohne Cap beteiligt. Gleichzeitig, wenn Unternehmen irgendwann verzwergt werden oder sich selbst verzwergt haben, dann fliegen sie eben raus aus dem Index und werden ersetzt durch Unternehmen, die nachkommen. Das heißt, wir haben es also hier mit einer Art selbstaktualisierendem System zu tun. Und der Kursverlauf vom MSCI All Country World ver-64-facht seit 1970. Und da haben wir sie dann, diese berühmte durchschnittliche Aktienrendite von 7-8%, wobei ich hier einfach nochmal einen Cut gemacht habe. Vor 2001, da sind nur Industrieländer drin. Ab 2001 ist es dann wirklich All Country World inklusive der Emerging Markets. So, dieses System ist ja inzwischen hinlänglich bekannt. Es ist die Möglichkeit, breit diversifiziert sich im Aktienmarkt zu engagieren. Das Ganze extrem kostengünstig. In der Regel für weniger als 0,2% per annum. Was natürlich auch wichtig ist mit Blick auf das Altersvorsorgedepot, was ja jetzt durch ist. Da ist ja immer die Rede von diesem Kostendeckel von 1%, der viel zu hoch ist. Ja, natürlich, der ist auch viel zu hoch. Aber ihr müsst ja nicht 1% zahlen für euer Altersvorsorgedepot. Ihr könnt eben auch einen günstigen Welt-ETF da reinkaufen. Und da ist der MSCI All Country World sicherlich in erster Instanz relevant. Ein Thema ist halt immer, wenn wir über breit diversifiziert sprechen, das ist doch total verklumpt, denn da sind ja irgendwie 63% als A drin, ein US-Klumpen, der alle anderen Länder und Regionen erschlägt. Das ist zunächst mal richtig, aber wiederum keine Willkür, sondern pures Resultat der Marktumstände. Und der MSCI All Country World macht ja nichts anderes als die Realität an den Märkten abbilden. Und da muss man eben sagen, Amerika dominiert diese Börsenlandschaft, auch wegen der Tech-Firmen, aber natürlich auch wegen zahlreicher anderer Konzerne in allen Branchen, Coca-Cola, McDonald's, Johnson & Johnson, 3M, die zwar in Amerika beheimatet sind, aber von dort aus in alle Welt expandiert haben und inzwischen einen signifikanten Teil ihrer Umsätze eben nicht im Heimatmarkt machen, sondern außerhalb davon in Übersee, also in Europa, in Asien, in den Emerging Markets. Deswegen finde ich diese Betrachtung von reinen Domizilländern beim MSCI All Country World immer ein bisschen irreführend. Ich finde es besser, wenn wir uns den Index einfach mal vorstellen wie eine riesengroße Firma, sozusagen die All World AG. Eine Firma, die in allen Ländern der Welt aktiv ist, mit rund 2500 Organisationseinheiten und allen möglichen Geschäftsfeldern. Und wenn man dann die Umsätze dieser Firma mal segmentieren würde nach den Regionen, wo diese Erlöse herkommen, dann würde sich ein anderes Bild ergeben als das Domizilland. Dann würde man nämlich nach diesem sogenannten Economic Exposure feststellen, der Anteil der USA liegt, wenn wir nur auf die Umsatzverteilung schauen, bei lediglich 44%. Hintergrund sind eben Unternehmen wie eine Microsoft, die machen die Hälfte ihrer Umsätze außerhalb der USA, zahlen aber voll auf den US-Anteil nach Domizilland, wie er in den Factsheets ausgewiesen wird, ein. Wenn wir stattdessen nach Umsatz schauen, relativiert sich dieser US-Klumpen. 44% ist immerhin weit mehr als ein Viertel weniger, als es tatsächlich nach Domizil ist. Und das verteilt sich dann eben über die anderen Regionen. Das wirtschaftliche Gewicht Europas ist höher. Das wirtschaftliche Gewicht Chinas ist ungefähr viermal so hoch wie das Gewicht nach Domizilland. Dasselbe gilt für andere Emerging Markets wie auch Lateinamerika. Also insofern ein Plädoyer dafür, nicht einfach immer nur vom US-Klumpen zu reden, sondern auf die wirtschaftlichen Realitäten dahinter zu schauen.
Ja. Ein US-Klumpen von 63% bedeutet aber auch ein Dollar-Klumpen von 63%. Da haben wir auch eine Meinung zu. Wie stark siehst du die Währung als Einflussfaktor bei dieser Diversifikationsfrage?
Natürlich ist die Währung immer ein Einflussfaktor, weil der Währungseinfluss etwas ist, was wir direkt sehen. Ja, wenn der Dollar schwächer wird, während die Aktien seitwärts laufen, haben wir zunächst mal fallende Kurse in unserem ETF-Portfolio. Und wenn wir dann noch Dividenden oder Ausschüttung bekommen, die dollardominiert sind, dann werden die natürlich geringer, wenn der US-Dollar schwach ist. Und sofern ich das eben nicht nutze, um gleich zu reinvestieren, also von den günstigen Kursen auch zu profitieren, sondern wenn ich das verkonsumiere, dann trifft mich das. Allerdings plädiere ich immer dafür, dass wir das Währungsrisiko ganzheitlich sehen müssen, dass wir nicht nur auf Aktienkurse schauen, sondern auch in die Unternehmen hineinschauen. Für amerikanische Unternehmen, die auf den Weltmärkten aktiv sind, ist ja ein schwächerer Dollar unter Umständen sogar ein Vorteil, weil sie machen dann eben Währungsgewinne, die in der Bilanz entsprechend aufscheinen, die dann auch cash-relevant sind und die dann dafür sorgen, dass man auch wieder mehr Erträge hat, was höhere Bewertungen ermöglicht und mehr Dividende zahlen kann, was sich ja auch wieder positiv niederschlägt und dann diesen Konvertierungseffekt zum Teil kompensieren kann. Also insofern, ich habe nicht so die große Angst vor dem Währungsrisiko.
Vertrittst du auch die Return to the Mean-These, dass sich große Währungen bei der langfristigen Geldanlage in der Perspektive wieder angleichen?
Ja, ich meine, wir sehen das ja. Der Euro-US-Dollar ist ja quasi seit 25 Jahren in so einer Oszillatorbewegung, ja, mit anfangs extremen Ausschlägen. Da musste man ja erstmal auch so ein Gefühl für diese neue Währung Euro bekommen. Aber Fakt ist, wir sind heute ungefähr auf demselben Euro-US-Dollar-Niveau wie im Jahr 1999. Und insofern zeigt das, wir haben da Schwankungen. Diese Schwankungen muss man allerdings aushalten können. Die Alternative ist, dass man die Schwankungen weghedgt, also eine Währungssicherung einbaut. Das geht bei ETFs ja automatisch. Es gibt eben währungsgesicherte ETFs, erkennt man an dem Zusatz Euro hedged. Allerdings sollte man bitte bedenken, dass diese Versicherung Geld kostet, sofern die zu sichernde Währung höhere Zinsen hat als unsere Heimatwährung. Genau das ist ja im Euro-US-Dollar der Fall. Wir haben eine Zinsdifferenz, Eurozinsen sind niedriger als Dollarzinsen. Das sind erstmal die Primärkosten. Dann wird immer noch ein bisschen was draufgeschlagen, auch was sich aus der Währungsvolatilität und der Volatilität der Währungsdifferenz ergibt, der Zinsdifferenz. Insofern muss klar sein, diese Versicherung kostet was. Das kann kurzfristig sinnvoll sein, wenn man wirklich die klare Meinung hat von steigenden Aktienmärkten und einem sehr schwachen US-Dollar. Aber langfristig bin ich für eine direkte Partizipation. Und wenn mir das Dollarrisiko zu hoch ist, allein nur, weil ich sehe, weil mir alle anderen Hilfsmittel nicht reichen, das zu verargumentieren, dann bleibt ja einfach noch die Diversifikation. Ich bin ja nicht gezwungen, nur in Dollar zu investieren. Es gibt ja auch noch andere Währungen und wir haben ja auch drei ETFs.
Wenn jetzt jemand denkt, auch, aber ich habe es gern sicher, dann zahle ich diese Extrakosten. Das sind immerhin 0,5 bis 1% pro Jahr, die einfach so flat von der Performance abgehen. Also das nicht unterschätzen an der Stelle.
Nee, das ist zeitweise deutlich mehr, weil wenn wir 200 Basispunkte Zinsdifferenz haben, dann schlägt das voll rein. Ja, es gibt nur eine einzige Situation, wo man mit der Währungssicherung Geld verdient. Das ist nämlich Japan, weil in Japan die Zinsen historisch auch in den letzten Jahrzehnten immer niedriger waren als hierzulande. Das ist auch nach wie vor so, auch wenn das ein bisschen zusammengelaufen ist. Und solange das der Fall ist, kostet die Währungssicherung nichts. Und sie hat sich im Falle Japans wirklich bezahlt gemacht. Aber trotzdem bleibe ich auch da. Japan steckt ja nun auch drin als zweitwichtigste Nation nach den USA im MSCI All Country World. Ich bleibe dabei, dass das Währungsrisiko dazugehört und ich möchte es abseits von taktischen Engagements im Basisportfolio nicht hedgen.
Danke, Gerhard, dafür.
Ja, aber wenn wir über den US-Klumpen sprechen, das ist ja nur das eine. Ne? Wenn momentan so diese Artikel erscheinen, so wie riskant ist das ETF-Weltportfolio? So ein schöner Clickbaiter für ganz viele Medien. Dann haben wir natürlich noch den anderen Klumpen und der ist Technologie. Und da kann ich erstmal nichts sagen, weil wenn man einfach auf die Branchenzuordnung guckt, stellt man fest, ganz aktuell IT 30% im MSCI All Country World. Jetzt kann man sagen, Mensch, fast ein Drittel vom MSCI Weltportfolio aus allen Branchen ist Technologie. Und dann muss ich sagen, nein. Das ist nicht so, sondern es ist in Wahrheit viel mehr. Denn Technologie, beziehungsweise das, was wir als Tech-Werte verstehen, ist eben nicht nur der Sektor IT, sondern da sind auch noch andere Unternehmen, beispielsweise der Sektor Kommunikation. Da steckt eine Alphabet und eine Meta drin. Da stecken aber auch Telekommunikationsgesellschaften drin. Eine Amazon beispielsweise wird dem zyklischen Konsum zugeordnet, genauso wie eine Tesla. Und wenn wir das alles mal aggregieren und dann auch noch bedenken, dass ja eine ganze Reihe von Industriewerten auch letztendlich durch technologische Transformation getrieben wurden, etwa eine Siemens, eine Schneider Electric, eine ABB, eine Prysmian aus Italien, dann können wir sagen, also eigentlich ist das Tech Exposure im MSCI All Country World 50%. Und da zuckt natürlich manch einer zusammen. Allerdings bin ich auch der Meinung, wir sollten schauen, wo geht denn das Geld hin und wo wandert die Wertschöpfung hin? Und da stellen wir einfach fest, dass immer mehr Wertschöpfung eben in den technologischen Bereich geht, dass immer mehr in diesen Bereich investiert werden muss. Das ist fein, wenn Novo Nordisk beispielsweise diesen größten Supercomputer aller Zeiten für die Pharmaindustrie bereitstellt. Aber bis die da ein einziges Präparat auch nur getestet haben, das wird sicherlich ein großartiger Beschleuniger der Forschung werden. Da haben alle Zulieferer, also Chiphersteller, Systemintegratoren, diejenigen, die am Ende das Datenzentrum betreiben, die haben da alle schon Geld verdient. Insofern, wir sehen, dass ja auch in der Realwirtschaft ein großer Teil der Wertschöpfung hin zu Tech-Konzernen und gerade auch zu den Großen geht, zu KI-Infrastruktur. Und auch da müssen wir wieder sagen, das spiegelt nur diese Landschaft wider. Der MSCI All Country World ist ein Spiegelbild. Nichtsdestotrotz muss man natürlich akzeptieren, wenn Menschen sagen, nee, ich fühle mich damit nicht wohl. Mir ist das einfach zu viel. Mir ist es zu viel Tech und ich wollte einen breiten Index haben und ich wollte keinen Halbleiterindex haben. Halbleiterhersteller, Chip Champions, so wie Nvidia, wie TSMC, wie eine Intel. Der ganze Sektor hat inzwischen 15% vom MSCI All Country World. 15%. Ja? Und wer sagt, nee, damit fühle ich mich nicht wohl, der muss dann die Konsequenz ziehen und sagen, ja, ich verlasse das Territorium des prognosefreien Investierens. Ich vertraue nicht mehr auf dieses bewährte, selbst aktualisierende System, sondern ich möchte diesen Index in gewisser Hinsicht nachwürzen. Ich möchte ihn in die Richtung treiben, die entweder meiner Markterwartung, zum Beispiel Technologie und USA ist zu weit gelaufen, oder die meinem persönlichen Gefühl, ich möchte es ausgeglichener, entspricht.
Was haben wir da für Alternativen?
Die klassische Alternative, wenn man sagt, ach, da ist so ein US-dominiertes Portfolio, ist auch viel Europa, viel Japan drin, da heißt es dann immer, ach komm, müssen wir eigentlich Emerging Markets machen, Schwellenländer, das sind die Märkte von morgen, das ist da, wo es noch Wachstum gibt, die Demografie ist günstig, der Rohstoffreichtum, dazu sind die Bewertungen deutlich günstiger und deswegen sind wir dann halt bei so einem MSCI Emerging Markets und so einem FTSE Emerging Markets. Nur, ich würde auch hier dazu raten, einfach mal reinzugucken in den Index. Und wenn man sagt, also mir ist im All-Country-World zu viel Tech, zu viel Chips, müssen wir leider sagen, naja, das wird im Schwellenländer-Index nicht weniger, ganz im Gegenteil, das wird noch mehr. Es ist ja viel die Rede auch über die großen Klumpen von Einzelwerten wie Nvidia, wie Apple, wie Microsoft im MSCI All Country World. Aber im MSCI Emerging Markets haben wir gegenwärtig noch viel größere Klumpen. Die größte Firma, 14%, Taiwan Semiconductor Manufacturing, der größte Chiphersteller der Welt. Zweitgrößte Firma, Samsung, 7,5%, der Speicherchip-Champion, der ansonsten auch Handys und Kühlschränke macht. Und SK Hynix, noch eine Speicherchip-Firma, mit annähernd 5%. Das heißt also, wir sind irgendwie bei über den Daumen mehr als 25% nur in drei Firmen. Das ist ein Klumpen. Und wenn wir dann nochmal einen Schritt weitergehen und uns die aggregierten Zahlen anschauen, stellen wir fest, 39,3% IT, dazu dann noch Firmen aus China wie eine Tencent, wie eine Alibaba, die ja auch ganz wesentlich den IT-Boom vorantreiben. Da kann man sagen, also MSCI Emerging Markets, tolle Tech-Alternative, aber sicherlich nichts, was man nutzen wird, um das Tech-Risiko im Portfolio geringer zu kriegen. Ganz im Gegenteil, es werden nur andere Tech-Werte, aber eine sektorale Diversifikation und eine Diversifikation vom Anlagehintergrund ist damit nicht verbunden.
Könnte ja auch dran liegen, das wird ja auch viel diese Einteilung kritisiert, dass Korea oder Taiwan, dass die noch als Schwellenländer gelten. Also kann ich das theoretisch jetzt nachbauen, wenn ich einfach sage, ich nehme Schwellenländer einzeln rein oder bin ich dann schon wieder weg vom langfristigen prognosefreien Investieren?
Ja, also vom langfristigen prognosefreien Investieren bist du jetzt sowieso weg. Den Pfad verlässt du eigentlich mit dem MSCI All Country World, wenn du sagst, ich möchte da jetzt irgendwas beimischen, aber das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja hier nicht in der Kirche, wo wir die reine Lehre predigen müssen, sondern die beste Strategie ist die, mit der man sich so wohlfühlt, dass man sie auch durchhalten kann und gleichzeitig mit der man keinen Unsinn macht. Aber genau zu diesem Thema Schwellenländer, wenn wir da mal weitergehen, habe ich das auch mal aggregiert, nämlich die Sektoren nochmal aus einer anderen Perspektive und zwar eingefärbt nach 4 Kategorien, nämlich Taiwan, Südkorea, China und die übrigen Schwellenländer. da ist auf den ersten Blick klar, im MSCI Emerging Markets haben wir tatsächlich rund 2/3 der Gewichte verteilt auf 3 Länder, die jetzt nicht mit dem klassischen Schwellenländer-Narrativ zu tun haben. Also Taiwan und Südkorea sind hochentwickelte Nationen, gerade technologisch, die halt nur aufgrund von Kapitalverkehrseinschränkungen, geringerem Kapitalmarktzugang, nicht frei konvertierbarer Währung und sonstigen formalen Faktoren als Schwellenländer gelten. Und Südkorea dazu ja auch nur bei MSCI, bei FTSE sind sie ein etablierter Markt und auch China. Ich meine, es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die halt auch Tech-Champions wie eine Alibaba, wie eine Tencent vorbringt, die massiv investiert in Zukunftstechnologien, da vielfach in vielen Bereichen längst Weltspitze ist und dann sagen wir immer noch, sind Schwellenländer. Also das passt irgendwie nicht und deswegen ist dieser Begriff Schwellenländer für mich sehr, sehr schwierig. Es gibt eine ganz nette Geschichte dazu. Seit wenigen Tagen, das ist auch bereits gelistet im Scalable Broker wie auch an der Börse Frankfurt, WisdomTree hat einen True Emerging Markets Index gemacht und in dem fehlen genau diese 3 großen Länder, die damit relativ wenig zu tun haben, sondern da ist dann eben Indien das Schwergewicht mit Lateinamerika, aber eben auch die ASEAN-Staaten, die Golfstaaten, die osteuropäischen, die afrikanischen Staaten. Das ist dann wirklich so das klassische Schwellenländer-Narrativ. Ich habe das bewusst hier nicht vorgestellt, weil der ETF natürlich noch sehr, sehr klein ist. Kurz gestartet, hat 2 Millionen Assets under Management, nur am Anfang jetzt auch noch einen relativ hohen Tracking-Error, weil die Zusammensetzung des Fonds noch vom Index abweicht. Das ist in der Aufbauphase. Aber wer sich dafür interessiert, wirklich Emerging Markets im klassischen Sinne ins Portfolio zu nehmen als Diversifikation, der kann den einfach mal auf die Watchlist legen und mal gucken, wie der Portfolioaufbau und auch der Volumenzuwachs funktioniert.
Was empfiehlst du, wie oft muss man sich das anschauen, wenn man das jetzt als Alternative nehmen möchte?
Da darf ich dann wirklich mal was empfehlen. Mediennutzung empfehle ich immer gerne. Also man kann das natürlich sich mal so im Monatstakt vorstellen. Ich glaube nicht, dass das hier so schnell mit Mitteln geflutet wird, wie wir das beim WisdomTree Europe Defense gesehen haben, der in den ersten 3 Wochen 500 Millionen Euro an Anlegergeldern eingesammelt hat im vergangenen Frühjahr. Und ansonsten, also ich gucke auch einfach immer drauf. Ich habe mir da mal einen Alert gestellt und wenn man mir in den sozialen Medien folgt, beispielsweise bei X, bei Instagram oder bei LinkedIn, @CWRöhl, dann wird man es sowieso mitkriegen.
Ja.
So, aber nachdem wir jetzt gesprochen haben über das, was wir nicht machen wollen, dann müssen wir mal über das reden, was wir machen wollen. Als zweites Element der 3 ETFs fürs Leben, wenn man sagt, naja, mir ist da zu viel USA drin und USA ist vielleicht auch ein bisschen hoch bewertet und das könnte mal wieder eine Regression zum Mittelwert geben, dann eben sozusagen die Globalisierung ex-USA. Und das ist noch gar nicht so lange, dass man diese Globalisierung ex-USA tatsächlich in der Gänze auch investieren kann. Es gibt so seit 2-3 Jahren ETFs auf den MSCI World ex-USA. Das ist allerdings nur die Welt der Industrieländer. Aber wir haben ja gerade gesehen, also Schwellenländer oder Industrieländer, das ist egal. Wichtig ist, dass gute Unternehmen drin sind, dass man voll dabei ist. Und insofern ist die eigentliche Globalisierung ohne die USA eben der All World ex-USA. Und da hat sich vor 2 Wochen Xtrackers als erster Emittent aus der Deckung gewagt mit einem entsprechenden Produkt. Da werden wohl auch weitere Emittenten kommen. Das konnte man anhand der Leis schon sehen. Aber ist ja schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Für sich genommen muss man natürlich ganz klar sagen, als Standalone, als Einzelprodukt, Globalisierung ohne die USA, völlig irrsinnig. Also so gegen Trump kann man ja gar nicht sein, dass man sagt, ich verzichte da auf dieses Potenzial der amerikanischen Unternehmen, der amerikanischen Wirtschaft in meinem Portfolio und lasse das völlig draus, sondern es ist so ein klassischer strategischer ETF, den man als Baustein einsetzen kann. Das zeigt auch der Blick in die Historie. Wenn wir mal schauen, seit Anfang 1999, klar, gegen den S&P 500, also den Leitindex der Wall Street, da hatte der MSCI, All Country World, beziehungsweise also die Welt ohne USA, keine Chance. Die Differenz ist doch erheblich. USA fast verzehnfacht per Saldo, dagegen selbst inklusive Dividenden nur verfünfeinhalbfacht der Rest der Welt. Allerdings, es gab Zeiten, wo die USA auch mal hinterhergelaufen sind. Und diesen Abstand habe ich nochmal etwas herausdestilliert, also über die sogenannte relative Performance noch in eine extra Grafik gepackt, wo man dann sieht, dass die USA eben nicht immer besser laufen. Der Zusammenhang ist relativ einfach. Wenn die Linie USA versus Rest der Welt steigt, dann sind die USA tatsächlich besser gelaufen. Wenn der Trend fällt, dann ist der Rest der Welt besser gelaufen. Und wir stellen halt fest, in den gesamten Nullerjahren bis zur Finanzkrise, da sind die Aktien im Rest der Welt brutal besser gelaufen als in den USA. Dann hatten wir diese lange Phase der Outperformance der USA. Tja, und jetzt ist es in den letzten 12, 15 Monaten ein bisschen nach unten gekippt. Nicht zuletzt natürlich auch wegen der asiatischen Börsen, Südkorea, Taiwan, die eben auch sehr stark sind bei KI-Themen. Und manche sagen jetzt, oh, das ist der nächste Zyklus, dass es in Amerika jetzt eigentlich erstmal wieder runtergehen muss. Ich würde da keinen Abgesang wagen, aber ich sage, wenn ich diesen Zyklus spielen will, wenn ich davon ausgehe, dass auch Amerika zumindest eine signifikante Zeit an der Börse mal schwächer laufen kann als der Rest der Welt, wenn ich mich unwohl fühle mit dem hohen US-Exposure im MSCI All Country World, dann ist das das Produkt, mit dem ich dieses Exposure entsprechend runterkriege.
Aber ich finde, du hast was ganz Richtiges da in dem Augenblick unbewusst als Verb benutzt, nämlich spielen. Ich denke, wenn wir für längeren Zyklen denken, also für mich sind 25 Jahre das Ende meines Anlagehorizonts, aber wenn jetzt jemand anfängt, Vorsorge zu betreiben mit Anfang 20, dann hat er ja 50, 60, 70, 80 Jahre Anlagehorizont und da können wir ganz viele verschiedene Zyklen erleben.
Genau. Ich muss aber auch sagen, also wenn jemand jetzt 20 Jahre ist oder 25 Jahre gerade anfängt mit der Vermögensbildung, vielleicht 25, 50 Euro im Scalable Broker jeden Monat in ETF packt, dann ist das nicht nur eine großartige Sache, sondern dann ist das das Maximum dessen, was man in der Phase mit Vermögensanlage auch tun sollte. Dann sollte man auch nicht mittags um 12 Börse at Home gucken, sondern dann hat man seinen All World und dann macht man um 12 entweder Mittagspausen mit den Kollegen oder man pfeift sich irgendeinen Podcast rein, mit dem man Spaß hat oder mit dem man sich ein bisschen weiter qualifiziert oder man tut generell was dafür, den größten Hebel auf die eigene Vermögensbildung, nämlich das Arbeitseinkommen zu erhöhen. Und hockt nicht mittags vorm Börsenfernsehen und guckt hier.
Ja, man kann sich das auch noch abends angucken, aber du hast natürlich recht, das Arbeitsvermögen ist das Investition in einen selbst.
Ja, sozusagen. Kann man natürlich. Also es ist immer klar, dass alles, was über das Weltportfolio hinausgeht, Ausbaustufen sind, die im Wesentlichen was damit zu tun haben, sich selber im Depot zu verwirklichen, um auch die Bindung an das Depot und an die Strategie zu erleichtern. Das kann auch für junge Menschen ein Thema sein, weil sie vielleicht doch auch gewisse Überzeugungen haben. Das ist vielleicht dann nicht USA gegen den Rest der Welt, sondern da geht es vielleicht um bestimmte Branchenthemen, die man da gerne dabei haben möchte als Satelliten. Und es geht halt auch darum, dass man vielleicht Schwankungen etwas rausnehmen möchte. Und das ist natürlich hier der Fall, wenn man nicht blind nur das selbstaktualisierende System folgt. Gleichzeitig, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wer einfach nur breit im Aktienmarkt investiert sein will und Jahrzehnte Zeit hat, der kann mit dem All World investieren und die Zeit anderweitig nutzen.
Gebe ich dir völlig recht. Kommen wir zurück zu unserem Eingangsthema. Du hast einen Ruf als Dividendenjäger.
Ja.
Inwieweit stellen Dividenden jetzt hier eine Alternative dar?
Also ich muss sagen, ich finde das schlimm, wenn ich einen Ruf als Dividendenjäger hätte. Weil weißt du, bei Jäger denke ich so an einen, der so durch den Wald läuft mit so einer Flinte und alles wegschießt, was nicht bei drei vom Baum ist. Und also genau diese Dividendenjagd, dieses krampfhafte Suchen nach hohen Dividendenrenditen, das ist etwas, was mir ja furchtbar im Magen liegt. Also ich würde es eher mal als Dividendenkassierer sehen. Dividendenelement ist hier auch dabei, ganz einfach auch mit Blick auf die Bewertungen. Ich will gar nicht darüber diskutieren, ob die aktuellen Bewertungen von Aktien hoch oder gering sind. Aber Fakt ist, Unternehmen, die eine signifikante, ich sage bewusst nicht hohe, aber die eine signifikante Dividendenrendite ausweisen, sind in der Regel nicht allzu hoch bewertet. Insbesondere, wenn man vorher sicherstellt, dass diese Dividende auch gut unterfüttert ist durch Ertrag, durch Free Cashflow und dass das Unternehmen nicht hier nur so einen One-Time-Shot geliefert hat. Und da freut es mich hier natürlich, dass in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Dividenden-ETFs auf den Markt gekommen sind, die genau diesen Qualitätsanspruch, diese zusätzlichen Themen einfach auch mit berücksichtigen. Da gibt es eine ganze Reihe. Ich will da keine Empfehlung machen. Wenn man sich diesen Dividendenfokus ins Portfolio holen kann, ist halt die Frage, wie fokussiert soll es sein und gleichzeitig, welche Kriterien will man anlegen. Wenn man es ganz breit machen will, wenn man wieder in einer vierstelligen Anzahl von Werten ist, dann gibt es beispielsweise den Vanguard High Dividend Yield ETF. Wenn man sagt, man möchte es etwas weniger breit in der Anzahl, aber mit klaren Qualitätskriterien und ohne Einzelwertlumpen haben, dann gehen wir beispielsweise bei dem neuen L&T Dividend Equity ETF mit monatlicher Ausschüttung der Dividenden sogar. Wenn man sagt, nee, ich möchte da endlich mal was wirklich Fokussiertes haben, da brauche ich nicht auch noch wieder ein paar hundert Werte, da reichen 100 Werte, das aber in einem recht aktiven Mechanismus, der auch mal signifikanter Umschicht verschiedenen Einzelwerten und Branchen, der auch mal vielleicht ein Drittel vom Portfolio austauscht jedes halbe Jahr, dann wären wir bei diesem Morningstar Developed Dividend Leaders, den ich auch mal im Bild gegen den MSCI All Country World ETF gehalten habe und der ja mal mit einem Vorurteil aufräumt, nämlich dass Dividendenaktien irgendwie immer langweilig sind. Ja, natürlich, die sind eine Zeit lang auch schlechter gelaufen als der Gesamtmarkt, aber danach auch entsprechend besser, sodass, wenn wir seit Auflage des Fonds gucken, seit 2017, wir feststellen, das ist im Großen und Ganzen per Saldo in line gewesen mit dem MSCI All Country World und schon interessant, dass ausgerechnet in der Zeit, wo wir über KI und technologische Disruption sprechen, über Growth, über Wachstum, über immense Perspektiven und hohe Bewertungen, ausgerechnet die vermeintlich langweiligen Dividendenaktien Schritt halten konnten, beziehungsweise seit 2022 sogar noch besser gelaufen sind.
Du hast es am Anfang von dem Dividendenkapitel ja gesagt, dass es da verschiedene Konzepte gibt. Ich finde es extrem wichtig, da wirklich hinzugucken. Wenn man die Performance von diesen Dividenden-ETFs über längeren Zeitraum übereinander legt, sieht man schon die großen Unterschiede. Also es lohnt sich da wirklich nicht nur nehmen, wo Dividende draufsteht, sondern sich einfach das Konzept nochmal anzuschauen, das dahinter steht.
Ja, und insbesondere auch das Konzept im Zeitverlauf und zu gucken, was waren denn eigentlich die Treiber für die Performance? Denn auch das gehört zur Wahrheit, dass zum Beispiel gerade auch der Morningstar Developed Dividend Leaders so stark war ab 2022, lag im Wesentlichen am hohen Anteil von Finanzwerten, die natürlich von der Zinswende profitiert haben und die dann bis zum Cap bei 40% in diesem ETF auch immer wieder ausgereizt wurden. Nur, das muss man halt auch sagen, das spricht auch für einen Mechanismus, so einen Markttrend dann entsprechend mitzunehmen. Aber ganz klar, wenn man einen solchen ETF im Portfolio hat, dann sollte man sich auch die Umschichtungen anschauen. Die machen das zweimal im Jahr und bei 100 Werten kann sich auch schon mal das Gesicht des Portfolios sehr deutlich ändern. Deswegen habe ich das auch Ende letzten Jahres mal nachvollzogen bei mir in Social Media und auch Podcast mit dem Horst von Butler mit Leben mit Aktien. Damit man einfach weiß, okay, was passiert da und wo kommt am Ende die Performance her, beziehungsweise warum ist vielleicht irgendwann auch dann mal wieder eine andere Performance da? Denn auch das muss klar sein. Bei allen Alternativen zum MSCI All Country World hat man sicherlich die Chance, dass man damit mal besser abschneidet, positive Performance-Beiträge liefert, Schwankungen reduziert. Aber es kann und es wird natürlich auch genau so kommen, dass man mal schlechter abschneidet und höhere Schwankungen, was man dann ja wiederum zum Beispiel für ein Rebalancing oder für ein Readjustieren der Sparraten nutzen kann.
Hier kommt eine Frage von Joachim, sind die Dividenden im Kursverlauf enthalten?
Ja, Dividenden und Kosten sind enthalten. Kosten, weil das ist gerechnet aus den Fondspreisen, da ist alles drin.
Ja, dann gibt es eine ganze Menge Fragen zu Anleihen. Warum spielen bei dir keine Anleihen-ETFs in dieser Darstellung eine Rolle?
Ganz einfach, weil ich jetzt einfach mal 3 ETFs fürs Leben mitgebracht habe, die allein Aktien sind. Ansonsten wäre ich mit der Zahl 3 nicht gescheitert, aber dann wären es ganz einfach 3 andere gewesen. Dann wäre es für das prognosefreie Weltportfolio weiterhin gewesen für den Aktienbereich. Dann wäre es als zweites Element natürlich ein Anleihen-ETF gewesen, wobei ich Anleihen ganz klar der Meinung bin, ich möchte da die Heimatwährung haben, weil das Währungsrisiko mir da schon relativ schnell den Zinsgewinn wegnehmen kann, weil ich halt nicht diese Schwankungen und das Potenzial habe wie bei Aktien. Gleichzeitig würde ich da keinen allzu hohen Zinshebel sehen wollen. Da wären wir dann so im Bereich Euro-Unternehmensanleihen, tendenziell mit einer etwas reduzierten Laufzeit, so 1 bis 5 Jahre, da gibt es Produkte. Und Thema 3 wäre dann halt die nächste Asset-Klasse. Noch eine andere Asset-Klasse, die dazugehört, das wäre dann Wertspeicher, Edelmetalle. Und wenn wir nur eins haben, wäre das ganz klar Gold. Also wenn es 3 werden sollten, dann MSCI All Country World, ein Anleihen-ETF beziehungsweise gutes Tagesgeldkonto ist natürlich auch immer ein Wettbewerber und dazu Gold als weitere Beimischung.
Wir wollten jetzt wirklich explizit über langfristigen Vermögensaufbau sprechen und eine Gesamtportfoliokonstruktion. Da spielen ja dann auch nochmal ganz andere Faktoren rein, ob ich überhaupt Anleihen brauche oder nicht.
Aber wir machen mal so, letztens habe ich mal Aktien, Anleihen, Gold und Cash in einer Rückschau gehabt, in einem Vortrag. Ich poste die Slides auf Twitter und auf Instagram und dann haben wir das Thema auch erledigt.
Wie sollte denn die Gewichtung der 3 ETFs fürs Leben sein?
Das muss man sich überlegen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wie man es machen könnte und wozu es dann auch führt. 60-20-20, also 60% Aquis, die Basis, auch das allergünstigste und dann 20% Welt ex-USA und 20% Dividenden-ETF. Am Beispiel jetzt hier des Morningstar Developed Dividend Leaders. Wozu führt das? Es führt dazu, dass man im Vergleich zum MSCI All Country World das Tech-Exposure um etwa 1/3, also von 30 auf gut 20% reduziert, dass man Finanzen und dazu auch Energie und Basiskonsum deutlich stärkt, wobei das natürlich eine dynamische Betrachtung ist, denn wenn man schaut, wo kommt es denn her, dann sehen wir, dass zum Beispiel das Gewicht in Energie, also diese 7,3% in diesem Sektormix jetzt im Wesentlichen aus dem Developed Dividend Leaders kommt, zu mehr als der Hälfte. Und wenn der Mechanismus, der dem Index zugrunde liegt, das Regelwerk ist ja klar offengelegt, irgendwann zum Ergebnis hat, jetzt sind die Dividendenrenditen da zu gering, dann kann auch der Energieanteil wieder fallen. Das Gleiche ist auch mit dem Finanzanteil. Das ist der Vorteil, ein relativ dynamisches System bringt da nochmal ein bisschen mehr Schwung rein und auch die Chance, einzelne Markttrends abzugreifen. Aber ansonsten sehen wir halt deutlich ausgewogenere Allokation, nicht nur nach Sektoren, sondern auch nach Ländern. Ich weiß nicht, wie lange ich auch gerade mit Tobias Kramer darüber gesprochen habe, der ja so ein Gleichgewichtungsfanatiker ist. Und wir haben das bei Echtgeld immer wieder gehabt. Ich habe immer wieder Warren Buffett zitiert, Don't bet against America. Dieses Thema US-Klumpen ist für mich persönlich jetzt nicht so dramatisch, wie ich es von vielen Anlegern erlebe. Aber wer es halt entsprechend eingrenzen will, wer sagt 60% und mehr ist mir zu viel, ich möchte nur 40%, der kriegt das mit diesem 60-20-20 hin und steigert gleichzeitig das Exposure in Europa sowie natürlich analog auch in allen anderen Regionen. Wichtig auch dabei, gerade in dem Dividenden-ETF können die Länderanteile auch schon mal ein bisschen mehr schwanken. Das kann auch mal wieder sein, dass dass die USA vielleicht, wenn sie mal günstiger bewertet sind oder mehr dividendenstarke Unternehmen wieder hervorbringen, zumindest in einigen Branchen, auch mal wieder 50% Gewicht haben. Momentan ist es eben nicht so. Da haben USA und Eurozone insgesamt 50% Gewicht, was natürlich auch dafür sorgt, dass dann in einem solchen Portfolio auch Werte aus anderen Regionen und anderen Währungsräumen entsprechend präsenter ist. Das ist keine Empfehlung, das ist kein Anlagevorschlag, sondern das ist so ein bisschen der Versuch eines How-to, sich zu überlegen, aus welchen Perspektiven kann man es eigentlich angehen, wenn man rein systematisch darüber nachdenkt, aus diesem selbstaktualisierenden System des Weltindex auszubrechen und den in irgendeiner Form nachzuwürzen. Es gibt natürlich noch eine ganz andere Möglichkeit, nämlich, dass man einfach auf die Themen schaut als Satelliten, die einem selbst wirklich am Herzen liegen, die man irgendwie für nachhaltig interessant hält, für die man eine Conviction, eine Überzeugung hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, weil man das Land vielleicht häufig bereist, dass Indien langfristig doch die Riesenchancen hat, was momentan an der Börse ja so ein bisschen hinten runtergefallen ist, dann wird man sicherlich als erstinstanzliches Indien beimischen. Wenn man davon ausgeht, dass die großen Innovationen durch KI vor allem in der Gesundheitsbranche stattfinden, dann wird man vielleicht irgendwas Healthcare-mäßiges in erster Instanz dabei mischen. Und wenn man spezifische Meinungen zu einzelnen Unternehmen hat, dann werden das sicherlich die Aktien dieser Unternehmen sein. Ich plädiere nur immer dafür, bei allem, was man beimischt, bei allem, womit man nachwürzt, schauen, was bedeutet es für die Gewichtungen im Gesamtportfolio. Es gibt ja auch genügend Tools, mit denen man das inzwischen simulieren kann. Und bei allem, wo es darum geht, eine Überzeugung zu haben, gerade bei Investment Cases für bestimmte Aktien, immer hinterfragen, worauf basiert die Überzeugung, welche Informationen hat man zum Unternehmen, ist diese Überzeugung solide oder läuft man nur einem Narrativ hinterher, so nach dem Motto, gegessen und getrunken wird immer oder naja, die Aktie, die war ja schon so hoch, die muss ja auch wieder dahin kommen. Das wird dann gefährlich und dann kann man das Geld wahrscheinlich besser in den All-Country-World-ETF in den Kern stecken, als mit einem Satelliten herum zu experimentieren.
Das ist auch genau die Frage, die man sich immer stellen sollte, wie viel Zeit will ich überhaupt investieren mit meiner Geldanlage? Und das war ja auch eine Grundannahme für unser Thema, nämlich für all diejenigen, die es nicht möchten, die eigentlich ihrem Dayjob nachgehen möchten, weil wir sind ja alle irgendwie Anlegerinnen und Anleger mit einem Dayjob, außer du und ich vielleicht, Christian. Bei uns ist es unser tägliches Thema. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise an dieser Stelle. Ich fand es echt interessant und spannend. Diese ganzen vielen Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, werde ich in einem Q&A mitschicken. Also ich werde ein paar Verweise geben auf vor allen Dingen so Einstiegsfragen, wo man dazu Informationen finden kann und ich schicke das dann einfach mit.
Fragen auch gerne an mich. Wir machen ja bei Asset Class auch regelmäßig Community-Formate. Da kann ich das, was vielleicht ein bisschen ohne den Kontext unserer Veranstaltung hier relevant ist, auch gerne mit beantworten. Vor allem schönen Dank an dich, liebe Edda, für die Moderation. Wie viel waren es jetzt? 300 Folgen?
303.
Ich hoffe, ich bin dann auch noch ein paar Mal dabei. Wir haben ja schon jetzt wieder gesehen, auch Jessica Schwarzer hat mich ja sehr, sehr gefreut. Auch ganz herzlichen Dank an alle, die dabei waren und ihre Mittagspause mit uns verbracht haben. Es ist schön, wenn ihr uns eure Zeit schenkt und wir wissen das zu schätzen und es ist auch immer ein guter Ansporn. In diesem Sinne, Dankeschön.
Danke.